Influencer-Award.de. Mensch, Stefan wird staunen, wenn ich uns da eigentlich anmelde. Ne? Dann kann er endlich mal so einen Pokal in die Luft strecken, seine Mama grüßen und so. Das wird super. Ah, jetzt ist der schon da. Stefan, komm rein.
Hey, wo, ja, sitzt du denn hier in der kleinen Kammer und was hast du da? Was machst du? Influencer-Award. Du nominierst jetzt uns nicht da selbst, oder?
Ich nominiere eigentlich nur dich. Ich nominiere nur dich und ich laufe so ein bisschen mit.
So das ist doch das. War nicht die Idee dieser Awards, dass andere einen nominieren, aber du denkst, wenn uns schon keiner nominiert, dann machen wir es selbst. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Sehr pragmatisch.
Das ist ja Oldschool-Marketing. Man muss schon mal selber dafür sorgen.
Lass mich mal,
zu kriegen. Mal. Reichweiten aufbauen nennt sich das.
Rutsch mal ein Stück, warte mal. Lass mal cool.
Ja. Jetzt, wer ist denn mal Platz hier.
Wer ist denn danach? Lass mich mal hier scrollen. Wer hat sich denn dann noch alles hier gerade selber nominiert? Was sind denn das alles für Leute hier unter dem? Und da steht die.
Ich kenne die auch alle nicht.
Die stehen unter Influencer.
Keine Ahnung.
Aber da stellt sich ja wirklich die Frage, vielleicht kannst du mich da schon mal irgendwie, jetzt, wenn ich das hier so sehe. Und ganz im Ernst, was ist denn überhaupt ein Influencer?
Das, Stefan, ist eine verdammt gute Frage, weil sie im ersten Moment so simpel erscheint, aber das ist alles gar nicht so klar. Ja, weil Influencer, das kommt ja vom Wort Influence, also beeinflussen aus dem Englischen, so halt so einfach. Aber nur weil du jemanden beeinflusst, bist du nicht automatisch ein Influencer. Na, also nimm zum Beispiel eine Jane Goodall, die sich für den Naturschutz einsetzt, Alice Schwarzer, die für den Feminismus kämpft. Das sind Aktivisten, die mit ihrem Verhalten und mit ihren Vorgehensweisen beeinflussen die Gesellschaft und Politik, sind aber keine Influencer.
Aber Moment, Moment.
Na, oder selbst wenn.
Moment, aber Franz Beckenbauer in den 80ern. Der hat doch, ich glaube, 7 oder 8 Werbeverträge parallel gehabt, von Mercedes, O2 bis Knorr Suppen. War das ein Influencer?
Auch das ist kein Influencing, das ist klassische Werbung, weil der Franz Beckenbauer schon mit seinem Jois Neid zu Weihnachten, mit seinem Image da steht, ne? Aber er sorgt nicht selber für Reichweite, weil Paulana, Mitsubishi, Pajero, O2, wie sie alle hießen, mussten trotzdem die ganzen Inserate kaufen, Werbespots platzieren. Sie mussten auch selber für Reichweite sorgen. Und Franz Beckenbauer hat ja nicht explizit zu seiner eigenen Community gesprochen, sondern Influencer-Marketing, Influencer-Ökonomie, das ist, du hast dir über Instagram, LinkedIn, YouTube, wo auch immer, Reichweite aufgebaut. Und die monetarisierst du, indem du dich von Firmen bezahlen lässt, dass du in ihrem Sinne und für ihre Produkte, für ihre Marke postest, Video drehst, Content machst. Das ist Influencer-Marketing. Und das ist schon wichtig, weil wenn wir jetzt hier drüber quatschen, Stefan, müssen wir ein gemeinsames Verständnis haben, was ist Influencer-Marketing? Und dann reden wir explizit über das.
Und sag mal, ich meine, ich habe jetzt gelesen, dass irgendwie über 70% aller Marken genau das Thema machen und in ihrer Toolbox, der Marketing-Toolbox Influencer-Marketing haben. Wie groß ist denn der Markt aus deiner Sicht?
Ja, das ist irre groß. Ich habe da jetzt nochmal recherchiert so in der Wirtschaftswoche und jedes Jahr geben Marken für Influencer 27 Milliarden Dollar aus. 27 Milliarden, das ist scheiße, viel Geld. Ne? Und um Kontext zu geben, der ganze weltweite Online-Markt ist 417 Milliarden Dollar groß. Heißt also, das Influencer-Ding hat schon 6,5% Marktanteil im Vergleich zu Suchmaschinenanzeigen, Werbebanner, Newsletter-Marketing und das ganze Geröffel, was sonst so gibt. Und das ist schon irre groß. Ne? Und Prognosen sagen, dass es in 5 Jahren sogar schon bei 50 Milliarden liegen können. Also ein Riesending, wo die Firmen gerade massiv rein investieren. Kennst du irgendwie ein gutes Beispiel, wo du sagst, die haben das vielleicht schon mal gut gemacht?
Ja, ich meine, das eine ist, ich habe hier irgendwie gesehen, dass es angeblich irgendwie über 50 Millionen Content Creator gibt, die dann tendenziell ja auch das Potenzial hätten, Influencer. Das ist schon völlig verrückt. Sieht aber, daran siehst du natürlich auch, dass es eine mega große Bandbreite gibt, ne, von Krauter und Flauter bis hin zu wirklich hochqualitativen Themen. Aber Ja, wo hat es funktioniert? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ja selber schon beobachtet, ne? Ich weiß nicht, Casey Neistat kennt natürlich irgendwie jeder, dieser Vlogger, ne? Der hat ja eine Zeit lang, vor 2, 3 Jahren, hat er so Daily Vlogs gemacht und ist da den ganzen Tag mit dem Boosted Board durch New York gefahren. Und der ist halt ein guter Cineast, ne? Er macht halt wirklich gute Produktionen. Und der hat eine Kamera vorgestellt, eine Sony-Kamera.
Und jetzt hast du auch so ein Boosting Board und fährst damit durch Hamburg, oder?
So ungefähr. Aber ich habe vor allen Dingen eine Kamera gekauft, ne, die der mal irgendwie erklärt hat und vorgestellt hat. Und ich weiß bis heute nicht, ob das eigentlich ein Sponsored Post war, also ein Sponsored Vlog, eine Episode von dem. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das deklariert war, zumindest, ja. Aber wie dem auch sei, ich bin in Anführungszeichen dann dem erlegen. Und habe tatsächlich, weil das so eine kredibile, authentische Quelle ist, der Typ, ne, habe ich mir diese Kamera, habe ich mir die gegönnt, ne, so. Und warum? Naja, weil das halt eben keine Sony-Werbung war. Ich habe mir in meinem Leben noch nicht auf einen Sony-Banner geklickt. Weißt du, was die mir erzählen würden, wäre im Zweifel für mich irrelevant. Jetzt sind die auch sicherlich außergewöhnlich schlecht in ihrem Performance-Marketing. Aber Casey Neistat erzählt mir was über das Ding und schon gehe ich los und kauf's, ne.
Du, hey, hör auf, hey. Also ich meine, aus dem kapitalistischen System kannst du dir das ja nicht besser ausmalen. Das sind ja die perfekten Testimonials, ne? Also wenn du so wie Thomas Gottschalk, der hat ja immer für Haribo Werbung gemacht, aber hast du ihn schon mal Haribos essen sehen? Ich nicht. Ne? Also wie authentisch ist das dann? Und wenn du einen Influencer buchst, der isst dir das Zeug wahrscheinlich 10 Minuten lang und macht dann noch ein riesen Video draus, wie gut das schmeckt und macht noch ein Unboxing. Ne? Und also du kannst dir das ja, und die Leute gucken das freiwillig, liken das und teilen das auch noch. Das ist Werbung, kannst du dir nicht genialer ausdenken. Und gleichzeitig muss man schon sagen, das hat schon auch echt einen dubiosen Touch, weil ich finde halt, ob es jetzt irgendwie ein Influencer-Post ist oder ein klassischer Post, das ist nicht immer klar. Du kannst es nicht so astrein erkennen. Wenn du bei Google bist und da irgendwas reinhackst und du kriegst die Ergebnisse, dann ist ziemlich klar, was sind die Werbeanzeigen, was sind die normalen Ergebnisse, auch wenn das so ein bisschen mittlerweile verschwimmt. Auch bei Facebook, wenn du da meinetwegen bist, oder bei Instagram, die Anzeigen, die werden immer klar ausgewiesen und sehen auch optisch teilweise anders aus als die klassischen Posts. Aber diese ganzen Influencer-Posts, also wo wirklich Firmen dafür zahlen, dass sie das posten, die tauchen ganz normal in deinem Content-Stream aus, sehen ganz normal aus wie LinkedIn, Insta-Posts oder YouTube-Posts, sind teilweise nicht astrein deklariert. Ne? Und manchmal hockst du ja schon davor und fragst dich, ey, ist das jetzt hier schon Schleichwerbung? Wird die Person dafür bezahlt oder nicht? Ne? Macht es schon irgendwo auch ein bisschen dubios, ne?
Ja, absolute Grauzone, ne? Ich meine, aber das ist ja an sich kein neues Thema, ne? Wenn jetzt James Bond den ganzen Tag seine Omega irgendwie in die Kamera hält oder mit dem Defender rumkachelt, ne? Da steht, glaube ich, auch nicht oben Werbefernsehen in der Ecke, ne? Also, insofern, also, damit würde ich das nicht gutheißen, aber ich würde nur sagen, das Thema ist an sich ziemlich, ja, präsent, ne? Dass die Grenzen da verschwimmen. Und trotzdem ist es auf YouTube so, das ist schon regelmäßig, glaube ich, dass auch Teil der Authentizität der Influencer ist, das auch klar zu sagen, ne, dass das jetzt hier irgendwie das Produkt zur Verfügung gestellt wurde in so einem Review, aber man nicht sozusagen Einfluss genommen hat auf die Meinung, die man sich jetzt gebildet hat, ne, bei irgendwelchen Tech-Unboxings oder so, ne, das wird schon sehr transparent gemacht. Produkt wurde gestellt, aber die Meinung ist nicht gekauft und so. Also, aber gebe ich dir recht, das ist sicherlich das Thema Irreführung, Schleichwerbung etc. Aber was ja spannend ist, ist, dass das Ganze, also wenn es gut gemacht ist, weit besser performt, jetzt mal aus Marketing-Sicht, weit besser performt als alles, was die Markenhersteller oder Händler selber posten, ne, sind irgendwie Performance-Effekte von 20-50%, achtmal höheres Engagement bei solchen Posts, wenn gut gemacht, ne. Und warum ist das so? Das ist natürlich die große Frage, ne, weil da ganz profane, ganz, ich sag mal, fundamentale psychologische Dinge wirken, ne. Das ist, du magst den Influencer, du folgst dem. Das ist so reziprok, ne. Der gibt mir jeden Tag schönen Content. Wenn der jetzt was von mir will, dann mache ich das auch. Da fühle ich mich ja fast schon genötigt. Ne? Das sind ganz normale Mechanismen. Ne? Sympathie, ich mag den, also neige ich auch dazu, das gut zu finden, was der sagt. Bis hin zu Schwarmverhaltensphänomenen. Ne? Wenn jemand 300 Millionen irgendwie Follower hat und 50.000 Likes für irgendwas bekommt, was er in die Kamera wedelt, da bin ich natürlicherweise geneigt, das irgendwie auch eher gut zu finden. Ne? Ist wie der Grabbeltisch, wo alle stehen, da renne ich auch hin. Schwarmverhalten ja und wühl da mit in den Unterhosen, auch wenn ich gar keine brauche. So ist das natürlich hier auch. Und die Regeln, das funktioniert, ne? Und dann funktionieren auch solche Posts, wenn sie gut gemacht sind. Ne? Ja.
Aber weißt du, wie da gibt es sogar ein Phänomen, das wird sogar benannt, das nennt sich Save the Cat, also rette die Katze. Ne, Hollywood hat das erfunden, weil da ist ja das Phänomen, ne, du hast einen Film und wie machst du deutlich, dass diese Person in diesem Film eine gute Person ist? Ne? Und dann springt die halt in den ersten 10 Minuten vom Laster und rettet diese Katze, bevor sie irgendwie runtergeht. Ne? Und es ist auch so, ne, bei den Influencer-Marketing, die tun sich halt dieses Save the Cat-Prinzip, tun sie sich über viele Posts glaubwürdig eben erarbeiten. Und dann, wenn sie diese Reichweite haben, kommt plötzlich diese Firma, bezahlt dich und dann machen sie das exakt nach diesem Save-the-Cat-Phänomen, so nach dem Motto, ey Leute, ich wusste gar nicht, dass ich dieses Problem habe, aber dann kam dieses Produkt und hat mir geholfen.
Klar, ne, das ist, das, also die Mechanik ist total effektiv, ne? Das kann aber auch nach hinten losgehen, ne? Ich weiß nicht, Kanye West hat wahrscheinlich jeder mitbekommen in den letzten Wochen. Und geht über das raus, was man klassisch Influencer-Marketing wahrscheinlich nennen würde. Ne? Also tiefe Design-Kollaboration mit Adidas. Riesig erfolgreich, 2 Milliarden Dollar in Sales irgendwie pro Jahr, 8% am gesamten Umsatz von Adidas. Der Typ dreht auf einmal frei, dreht hohl, persona non grata. Und nicht nur hat Adidas jetzt irgendwie einen Scherbenhaufen in Sachen Umsatz und Ergebnis, sondern vor allem natürlich auch einen riesen Backlash in Sachen Image, ne? Also von daher ist in dem Thema, ne, bei aller Euphorie zu Engagement und Reichweite und organischem Product irgendwie Placement und wie auch immer, du hast natürlich auch ein großes Risiko, weil vor allen Dingen, wenn du mit großen Influencern zusammenarbeitest, ne, du bist ein Stück weit abhängig und du kannst natürlich, das sind Menschen, du weißt nie, ob die vielleicht nicht einen Morgen aufwachen und denen ist irgendwie die Sicherung durchgebrannt, ne? Siehe Kanye West, dem brennt der Helm. Und Adidas steht jetzt da vor den Brocken, ne? Das gehört auch zum Thema.
Ja, also ich bin bei dir, ne? Wenn du da in dem Feld unterwegs bist, dann muss dir klar sein, wenn du Reichweite willst und die Reichweite erkaufst, da kommt direkt auch eine Verantwortung mit, ne? Weil du kannst es nicht nur eindimensional mehr bewerten im Sinne von, lässt sich das darüber gut abverkaufen, sondern wenn du halt, musst es halt mehrdimensionaler bewerten. Wo steht die Person politisch? Wo steht die gesellschaftlich? Du musst dich auch als Unternehmen dann fragen irgendwo, wem gehört dann eigentlich auch die Loyalität? Ne, gehört die jetzt einem Kanye West oder gehört die einem Adidas? Also, ne, oder sind eher die Kanye West-Jünger, die zufälligerweise, weil er es promotet hat, halt jetzt netterweise mal Adidas kaufen, aber wenn er zu Nike geht, dann kaufen die Nike. Also du musst schon dir was einfallen lassen als Unternehmen. Wenn du einfach nur Platz sponserst, dann kannst du echt einen ätzenden Shitstorm an die Backe kriegen, ne? Siehe Kanye West. Plus eben, das kann halt auch nur eine aktionistische Sache bleiben, ne? Wo du jetzt einmal initial mal ein paar Abverkäufe kriegst, aber eigentlich machen sich die Leute gar nichts aus dir und sind gar nicht Fan von dir, sondern sind nur Fan von der Person. Ne? Also es ist wie Cristiano Ronaldo-Fans, die sind halt jetzt mal für einen Moment Real Madrid-Fans und wenn der Typ halt zu Manchester United wechselt, nur dann sind sie halt Manchester United-Fans, ne? Also wem gehört die Loyalität wirklich? Und Reichweite, wie gesagt, finde ich, da gehört Verantwortung dazu, ne?
Ja, ja, ich glaube, die Steuerbarkeit ist natürlich sehr begrenzt, insofern, als dass du mit Individuen, mit Künstlern zum Teil ja partnerst und ne, der Mensch ist nur hinreichend von außen einer Due Diligence sozusagen unterziehbar und ob der irgendwann morgens mit einem Dachschaden aufwacht, das kannst du halt nicht vorher abprüfen. Also das Restrisiko, da bleibt immer ein Restrisiko, ne? Aber auch natürlich in der Qualität dessen, was die machen, ne? Es gibt ja genug Beispiele im Netz, ne? Wo die Zahnbürsten irgendwie falsch rumgehalten werden oder komplettes Misplacement, falsche Geschichten, falsches Artwork, alles all over the bloody place. Das hast du halt auch, ne? So. Also insofern, wer sich mit diesem Thema beschäftigt, der muss auch ein Stück weit Restrisiko, glaube ich, irgendwie tolerieren können. Was ich aber spannend finde nochmal, sind so die verschiedenen Ebenen, weil Kanye West ist ja schon was anderes als ich sag mal so die typische Influencer-Koop, ne? Also wahrscheinlich kann man sich da so eine Pyramide vorstellen und dann hast du ganz oben wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Ebene, Stichwort Brand-Kollaboration, ne? wo sich im Grunde Organisationen zusammentun, gar nicht so die Gesichter, aber Kollaboration auf Brand-Ebene, ne? So ein Balenciaga und Barbie oder Technogym und Dior, die haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun, aber die kollaborieren, weil man da Image-Transfer sozusagen sich erhofft. Das wäre auf der Ebene drunter, hast du so Kollaboration mit Influencern, die bekannt sind und wo du auch auf Image-Transfer hoffst und vielleicht sogar auch Produkte gemeinsam entwickelst. Da geht es aber um die Person des Influencers, die an sich ja auch ein Stück weit die Marke ist, aber eine Personenmarke. Und dann hast du die Ebene darunter und die finde ich spannend. Das ist so, vielleicht kann man sich das wie programmatisches Influencer-Marketing vorstellen, ne? A la Shein. Und Shein ist eine Katastrophe als Company, aber konzeptionell machen die spannende Sachen. Und das muss man trennen. Die gehen halt auf diese Micro-Influencer-Ebene und sagen, wir machen diesen Mid-to-Long-Tail. Der Influencer nehmen den mit, arbeiten so in einer Art Affiliate-Programm. Die kriegen also Provision. Die kriegen ohne Ende Produkte auch geschickt, die sie dann irgendwie kostenlos bekommen und tragen. Und was sie machen ist, sie geben den Hashtags und diese Hashtags sorgen wiederum für so viel Reichweite, dass die Mikroinfluencer nicht nur über die Affiliate-Links monetär incentiviert sind, sondern auch ihre eigenen Accounts profitieren von diesen Shein-Hashtags, weil die halt diese Reichweite dann auch auf die Accounts der Influencer generieren. Also eigentlich ein total perfektes Flywheel in dieser Netzwerklogik. Und die drei Ebenen finde ich, glaube ich, spannend und die sind für unterschiedliche Firmen an unterschiedlicher Stelle, glaube ich, relevant, ne?
Aber da kannst du aber sehen, da kommen wir mal auf das Thema vorher zurück, ne? Reichweite bringt auch Verantwortung, muss man sich schon echt überlegen, ob man mit Shein kooperieren will. Und die ganzen Influencer zeigen ja immer, ich nehme nur wirklich Marken, die authentisch zu mir passen. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, die richtig guten, die können wirklich selektieren. Ne, aber jetzt diejenigen, die vielleicht nicht ganz so viel Reichweite haben, wo auch jeder Euro zusätzlich dann auch wirklich einfach irgendwas wirkt, da muss man schon überlegen, ob das alles irgendwie so richtig und authentisch ist. Man muss jeder selber wissen, ob man mit eben Shein kooperieren will. Aber der Grund, warum sie es am Ende machen, kennst du die Zahlen, was die so verdienen können, so Influencer, Stefan?
Nein, sag mal.
Also wenn du zum Beispiel auf YouTube also oder Insta, wenn du so 1000 Aufrufe kriegst und du lässt zum Beispiel bei YouTube Werbung in deinem Video zu, dann kannst du bei 1000 Aufrufe 2 bis 3 Euro verdienen. Wenn du aber mit einer Marke kooperierst, wie zum Beispiel eben aber auch Shein, dann kannst du für 1000 Aufrufe teilweise 75 bis 100 Euro aufrufen. Also Faktor 30 mehr. Das zeigt auch nochmal, warum das so mega lukrativ ist. Plus eben, da entsteht auch ein richtiger Business-Konflikt, ne? Auch mit den Plattformen, wo die das eben promoten. Erstens läuft es Konkurrenz zu den Anzeigen, ne? Also Firmen bezahlen YouTube für die Anzeigen, aber bezahlen nicht YouTube, um in diesen Videos stattfinden zu können, ne? Und wenn du mal 100.000 Reichweite hast, entsteht da schnell ein Werbebudget von 50.000, 70.000 Euro, die bei den Influencern landen und nicht bei der Plattform. Also da gibt es einen echten Konflikt. Und das zeigt aber, und für Firmen muss man halt auch klar sagen, das ist ein echt richtig teures Geschäft. Das kann ich gar nicht anders sagen. Also, weil ich von deinem Beispiel mega mit mehreren Influencern zu arbeiten, das machen auch andere Firmen, zum Beispiel Hugo Boss, hat mit über 200 Influencern kooperiert, um eben nicht in diese Kanye West-Falle reinzutreten und in eine abhängig zu sein. Und da waren bekannte Persönlichkeiten wie Rihanna drin, aber auch im mittleren Segment. Und die haben da in 11 Wochen 21,3 Millionen an Ansichten generiert und über 900 Millionen Interaktionen, musst dir mal geben. Aber gekostet hat sie das Spektakel auch 77 Millionen für eine Frühjahrskampagne. Also es ist ein richtig teures Geschäft.
Da musst du aber eine Menge Boss-Hoodies verkaufen, um das wieder einzuspielen.
Da musst du eine Menge Boss-Hoodies verkaufen, ja. Absolut. Und ich glaube halt, in der Perspektive wird das sogar noch heftiger, weil Influencer-Marketing ist heute der beste Hebel, um eben so neue technische Phänomene wie zum Beispiel Ad-Blocking zu umgehen. Na, zum Beispiel in Facebook wird ja durch Apple immer mehr der Datensaft abgeriegelt. Also die Anzeigen, die ich da buchen kann, werden immer weniger performanceträchtig, weil ich die Zielgruppen immer schlechter ansteuern kann, weil sie eben nicht mehr die Daten haben. Plus gleichzeitig haben ganz viele Leute über Plugins irgendwelche Adblocker installiert, dass du zum Beispiel Werbebanner erst gar nicht mehr siehst. Aber diese Influencer-Posts, die erreichst du, kannst du, das ist heute der beste Hebel, all diese Phänomene zu umgehen, weil sie, wie gesagt, in diesen normalen Content-Streams, also deswegen, du musst als Unternehmen eine Haltung irgendwie zu dem Thema gewinnen, weil du wirst höchstwahrscheinlich nicht drumherum kommen, ne?
Naja, jetzt haben die Influencer natürlich, das gehört auch zur Wahrheit, ne, so 20-30% Fake-Follower, das ist auch so ein Thema, was man immer wieder hört, ne, weil wir, weil die Branche so sehr auf Reichweite guckt, werden die quasi ja genötigt, fühlen sich genötigt, künstlich ihre Reichweite über Follower aufzupumpen, ne, also das ist auch nochmal so ein Thema, was dazu gehört, deswegen lieber auf Engagement gucken und Qualität als auf irgendwelche Followerzahlen. Aber du hast völlig recht, ne, das ist der native, organische Weg hin in die Wahrnehmung der User. Das deswegen ist auch der Anteil am Werbebudget so und deswegen ist auch der Markt so groß, wie du eingangs ja auch gesagt hast. Ne? Ich glaube, das Einzige, wo jeder ein bisschen aufpassen muss, ist, dass man nicht glaubt, dass man mit diesen Themen eine Schwäche im Kern allerdings übermalen kann. Ne? Also wenn du im Kern irrelevant bist, schlechtes Produkt, uncoole Marke, schlechter Service, whatever, dann hilft dir das halt auch nicht, wenn du das jetzt irgendwie über ganz schlaue Netzwerkeffekte irgendwie als Message distribuierst. Ne? Also das ist, da würde ich sozusagen, bevor ja Euphorie irgendwie in größeren Kreise entsteht, da würde ich schon sagen, die Prio ist erstmal im Nukleus gut zu sein, relevant zu sein, was zu können. Und dann gibt es Ausbaustufen, wo man das nach außen irgendwie in Reichweite und Engagement übersetzt. Aber die Reihenfolge, die bleibt, glaube ich, ne?
Absolut. Und so, komm Stefan, wir müssen jetzt hier noch unsere Award-Anmeldung zu Ende bringen. Vielleicht räumen wir mit zwei mit Schuss eventuell noch fett ab.
Dass wir hier wenigstens gewinnen, ne?
Absolut.